Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben im Evangelium gehört, wie Christus gekreuzigt wurde. Die lange Erzählung im Matthäusevangelium und am Ende die Osterkerze vom letzten Jahr gelöscht. So ist er gestorben am Kreuz. Lang wird die Kreuzigung erzählt, aber eigentlich wird von Jesus selbst dabei sehr wenig gesagt. Er tut eigentlich nichts. An ihm wird etwas getan. Und viel mehr wird über die geredet, die da um das Kreuz herum versammelt sind. Wir können uns in gewisser Weise dazu gesellen. Wir haben ja das Lied gesungen, in dem wir den Gekreuzigten ansingen und ihn vor Augen haben. Vielleicht auch vor Ohren, aber auch da ist beim Matthäusevangelium gar nicht viel von ihm zu hören. Es gibt ja Musikstücke, die 7 Worte Jesu am Kreuz, von denen steht nur eines in diesem Bericht des Matthäusevangeliums. Die anderen sind vor allen Dingen im Lukas- und im Johannesevangelium. Hier ist es nur ein einziges: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Wort, das zeigt, wie er Gegenstand menschlicher Gewalt, menschlichen Unrechts wurde und sogar von Gott verlassen am Kreuz hängt. So, wie wir in dem Lied besungen haben. Aber die Menschen, die da um das Kreuz versammelt sind, die reden und die reden fleißig. Man kann 5 Worte der Leute vor dem Kreuz da finden. Da ist einmal das, was über das Kreuz gesetzt wird. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Klar, das wird nicht ausgesprochen, aber es wird aufgeschrieben. Und die Soldaten hängen es über das Kreuz gewissermaßen als den Schuldspruch der Staatsmacht derer, die ihn da ans Kreuz geschlagen haben. So wurde er von Pilatus verurteilt als der, der von sich sagt, er sei der König der Juden. Und die Soldaten verspotten ihn damit. Sie setzen ihm die Dornenkrone auf, legen ihm einen Purpur um und verehren ihn spöttisch als den König der Juden. Und dann schlagen sie ihn eben ans Kreuz und machen diese Aufschrift oben drüber. Die Schadenfreude prangt gewissermaßen über dem Gekreuzigten und er wird dargestellt, als wollte man die Folter, die man ihm angetan hat, noch vor aller Welt zeigen und sich darüber lustig machen, wie mächtig man selbst ist und wie man andere dabei zerstören kann. Es ist eine zynische Aufschrift über dem Kreuz, wie vielleicht ein zynischer Post in den sozialen Medien, sogenannte Hate Speech, mit der man sich über jemand anders lustig macht, mit dem man ihn fertig macht, mit dem man ihn vernichtet. Und zugleich verspottet die römische Macht noch die Juden, denen sie sagen, das ist euer König, der, der da ans Kreuz geschlagen wird. Und kann man sagen, das sind die Soldaten, die haben nicht viel gewusst, die sind halt die Vertreter der Macht, die tun, was ihnen befohlen ist. Aber dann kommt die zweite Gruppe. Die sagen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Und das sind nicht die Soldaten, das sind die Passanten, die, die vorbeigehen, die, die gaffen, weil sie das interessant finden, wenn da jemand am Kreuz stirbt. So eine Hinrichtung ist ein Volksereignis. Das ist geradezu ein Volksfest. Man sieht Blut, man sieht fremdes Leid und man ist hämisch. Den hat's erwischt, mich selber aber nicht. Und dann steigert man diese Häme und sagt, das ist doch der, der von sich gesagt hat, er sei Gottes Sohn. Er könnte sich doch helfen. Gottes Sohn und hilft sich nicht selber. Er müsste doch viel mächtiger sein als die, die ihn ans Kreuz schlagen. Sie gaffen und sie zeigen auch ihre Schadenfreude. Er ist ihnen einfach nur lächerlich, der da am Kreuz. Es ist ein Lachen vor Ostern, vor dem Osterlachen. Es ist gewissermaßen das erste Lachen. Und sie machen sich tatsächlich lächerlich, weil sie nichts glauben von dem, was sie da am Kreuz sehen oder wen sie da am Kreuz sehen, den Sohn Gottes. Am Anfang des Matthäusevangeliums, als Jesus in die Wüste geht und versucht wird, da ist der Versucher doch anderer Ansicht. Er rechnet eigentlich mit dem Sohn Gottes und will ihn dazu verführen, seine Macht durchzusetzen, indem er ihm sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und will ihn dazu verführen, seine Macht zu gebrauchen. Aber der Sohn Gottes hungert. Und der Sohn Gottes hilft sich nicht selber. Er leidet Hunger und Tod als Sohn Gottes. Die Passanten benennen ihn so. Sie verspotten ihn. Ja, eigentlich finden sie es belanglos, irrelevant. Einer, der da halt am Kreuz hängt und der ein bisschen zu hoch gestapelt hat in ihren Augen. Das sind die Passanten. Und dann kommt die nächste Gruppe und die reden noch viel mehr. Sie sagen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das sind die, die es wissen müssten. Das sind die Oberen, die Theologen, die sogenannten Geistlichen, die spotten und lachen. Alles zählen sie auf, vom König, vom Sohn Gottes, davon, dass Gott bei der Taufe oder bei der Verklärung gesagt hat, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Alles zählen sie auf, alles wissen sie und doch wollen sie nichts glauben. Sie schieben sogar vor, wenn du vom Kreuz herabsteigst, dann glauben wir an dich. Aber meinen die das ernst, so wie die da spotten? Gottes Sohn, sagen sie, wenn du Gottes Sohn bist, dann müsste doch Gott an dir gefallen haben, dann müsste er sich doch um dich kümmern und dich nicht verlassen. Der Versucher hat dieses Argument in der Wüste auch gebraucht, hat ihn auf die Zinne des Tempels gestellt und gesagt, wirf dich herab. In der Bibel heißt es doch, er hat seinen Engeln über dir befohlen, dass sie dich auf Händen tragen. Und es passiert nicht. Er bleibt am Kreuz hängen und genau das ist Gottes Sohn, der nicht seine Macht ausübt über die anderen, der nicht als König einfach herabsteigt vom Kreuz, der sein Gottsein nicht darin findet, sich selber zu helfen, nachdem er anderen geholfen hat und der eben nicht Gottes Macht ausnutzt für sich selbst. Aber die da am Kreuz stehen, die haben Freude an der Gewalt und zwar ohne alle Unterschiede, ohne alle sozialen Unterschiede, alle miteinander, ob sie klug oder töricht sind, ob sie reich oder arm sind, ob sie mächtig oder ohnmächtig sind. Sie glauben nicht, sie wollen es gar nicht glauben. Desgleichen schmähten ihn die Räuber, heißt es direkt im Anschluss an das, was die Oberen da gesagt haben, denn sie sind den Räubern gleich und die Räuber den Oberen und die Passanten und die Soldaten, alle sind sie gleich, die vor dem Kreuz stehen, ihn angucken, nicht glauben wollen und sagen, ha, du hättest Macht, hast du behauptet, du hast sie aber überhaupt nicht. Und erkennen nicht in der Ohnmacht den Sohn Gottes. So wie das heute in unserer Gesellschaft doch eigentlich auch ist. Man sucht die Mächtigen und man macht sich lustig über die Ohnmächtigen, der Hass im Internet, Gewalt auf der Straße oder in Schulen oder die Intrigen bei der Arbeit, mit denen man sich gegenseitig das Leben schwer macht oder das Gaffen bei den Unfällen, Freude an schrecklichen Nachrichten. Man sagt immer, warum bringen denn die Medien nicht mal gute Nachrichten, immer nur schlechte Nachrichten? Das liegt daran, dass auch wir die schlechten Nachrichten lieber lesen als die guten Nachrichten. Sie sind irgendwie interessanter. Und dann kommt das fünfte Wort am Kreuz, das vierte Wort am Kreuz. Das zeigt, sie verstehen alle nichts. Er ruft, Eli, Eli, lama sabachthani. Er sagt es auf Hebräisch oder er sagt es auf Aramäisch eigentlich. Und Eli heißt mein Gott. Und die da drunter stehen, die sagen, der ruft Elia. Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Der wird angekündigt so als der Letzte, bevor der Messias kommt. Vielleicht kommt ja der Elia, aber sie verstehen überhaupt nichts mehr. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr von dem, worum es geht. Und deshalb basteln sie sich da irgendetwas zurecht. Sie verstehen die Sprache des Glaubens nicht mehr. So wird ihnen alles irrelevant und belanglos. Und auch der Elia wird ihnen eher zur Witzfigur. Wozu braucht man denn den Glauben, die Kirche, Christus? Das bastelt man sich einfach selber nach seinem Verstand oder Unverstand. Aber dabei bleibt es nicht. Es gibt noch das fünfte Wort vor dem Kreuz. Es gibt noch das fünfte Wort, das uns selbst Hoffnung macht, dass wir vielleicht doch vor dem Kreuz stehend erkennen können. Das ist aber einer, von dem man es nicht erwartet, ein Fremder, ein Heide, der Hauptmann, der sagt, als Jesus tot ist, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. An dem ohnmächtigen und gestorbenen Christus erkennt er, der ist Gottes Sohn gewesen. Und der bekennt es unter dem Kreuz und macht uns Hoffnung, dass man ihn erkennen kann, dass auch wir erkennen können, welche Liebe Gottes für uns am Kreuz geschehen ist, was er für uns geschenkt hat. Das ist der Sohn Gottes, nicht der, der mit Macht alles hinwegspült, was ihm nicht gefällt, sondern der, der den Tod und die Schuld der Menschen erträgt, der den Spott aushält und der nicht zurückschlägt, sondern der da am Kreuz das Leben der Menschen und den Tod der Menschen auf sich nimmt, die Schuld auf sich nimmt. Nicht der Machtvolle ist er, den wir uns zum Idol in unserem eigenen Glauben basteln, sondern er ist der, der gegen allen Anschein, gegen alles, was wir erwarten, unser Heil schafft. Denn nicht wir erschaffen uns Gott, er vernichten wir ihn am Kreuz. Aber gerade weil er sich vernichten lässt, macht er alles neu. Macht er auch den Menschen neu, macht er uns neu. Denn er kann nicht im Tod bleiben. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen? Das geht nicht. Er kann nicht gewesen sein, wenn er Gottes Sohn ist. Er kommt. Er kommt an Ostern. Und diese Hoffnung entsteht genau da unterm Kreuz, wo Jesus tot ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. in Christus Jesus. Amen.